Anstoß, der Fußball-Podcast.
Bratkartoffeln oder Ofenkartoffeln? Wie soll ich mich entscheiden? Was bist du für ein Typ? Wie würdest du dich entscheiden? Bratkartoffeln oder Ofenkartoffeln?
Das ist natürlich gerade total mein Vibe. Also diese Frage, beziehungsweise dieser Frage, gehe ich logischerweise aktuell auch jeden Tag nach. Ich würde sagen, aber tendenziell eher Ofenkartoffel, einfach weil gesünder. Weniger Fett, weniger Speck.
Ich tendiere zu Bratkartoffeln.
Ja, warum?
Ja, weil meine Kinder die lieber mögen. Also ich muss dazu sagen, es ist kurz nach 17 Uhr in Deutschland. Wir sind kurz vorm Abendessen. Ich muss heute das Abendessen vorbereiten. Mache jetzt eine kurze Podcast-Pause. Die Kartoffeln kochen gerade. Die sind auf dem Herd. Aber wenn sie gekocht sind, dann kommen sie entweder in die Pfanne und werden zu Bratkartoffeln oder in den Ofen und werden dann zu Ofenkartoffeln. Aber ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Aber ich tendiere trotz deines Einwandes zu Bratkartoffeln. Aber gut, das soll jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht so sehr interessieren, aber ich wollte euch so ein bisschen mit in meine Alltagssituation nehmen. Wie ist denn dein Alltag gerade so, sag mal?
Soll ich das wieder verraten oder soll ich da so ein kleines Geheimnis draus machen? Nein, wie du ja weißt, wie ja viele wissen, bin ich hin und wieder mal auch familiär bedingt, aber auch natürlich obgleich der Freizeit, der ich natürlich auch gerne nachgehe, beziehungsweise des Urlaubes, den ich ganz gerne aufspare in die Januarhälfte, bin ich tatsächlich gerade wieder in meiner zweiten Heimat in Kapstadt. Es ist ein bisschen wie, ich bin kein Star, lasst mich bloß hier. Und ich freue mich natürlich, dass ich wieder hier sein kann und grüße ganz lieb aus Kapstadt, dem Kap der guten Hoffnung. Und ich mache natürlich auch in diesem Jahr wieder viel gute Hoffnung für diese Folge oder Folgen.
Ja, und wenn du in Kapstadt bist, dann will ich dich natürlich so ein bisschen mit in den Hamburger Winter nehmen. Ja. Hamburg startet kalt und sonnig in die Woche. Nachts droht teils strenger Frost bis minus 6 Grad. Auch am Wochenende bleibt es winterlich kühl und trocken. Soweit die Wettervorhersage für Hamburg. Jetzt geht's weiter mit Fußball.
Auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich auf eine weitere Folge. Und es ist ja so viel passiert. Du bist beruflich eingesprungen und zwar in Kiel. Natürlich auch einer der Schauplätze der zweiten Fußball-Bundesliga. Nicht nur aufgrund des Sportlichen, sondern eben auch überschattet worden durch einen besonderen Vorfall. Außerdem logischerweise, also die können wir mittlerweile schon so abhaken, wie so ein Kleiderständer, wo man die ganzen Klamotten über die Bügel nach links so weiterschiebt und sagt so, okay, kenne ich, das sind die Bayern, wo wir sagen, okay, da hat sich nichts verändert. Und aber natürlich auch ein Novum, in Anführungsstrichen, beziehungsweise eine Neuigkeit in Frankfurt. Dino Topmöller und der gesamte Co-Trainer-Staff musste gehen. Gerechtfertigt oder nicht, das werden wir herausfinden in dieser Folge.
Ja, das HSV-Maskottchen ist der einzige Bundesliga-Dino. Und der HSV ist vielleicht auch ein Thema, denn der spielt ja am Freitag hier in dieser Stadt gegen den anderen Hamburger Verein, gegen den aktuellen Tabellenletzten, das Hamburger Derby am Müllerntor. St. Pauli gegen den HSV können wir ja auch nochmal streifen. Ist zumindest ein Spiel, das hier in der Stadt eine große Rolle spielen wird. Und wir müssen uns entschuldigen. Wir müssen uns für die technischen Probleme der vergangenen Episode entschuldigen. Das möchte ich stellvertretend für die gesamte Anstoßredaktion tun. Mhm. Vielleicht habt ihr es festgestellt, so im Mittelteil des Podcasts gab es so für 10-12 Minuten Probleme. Da waren die Spuren nicht deckungsgleich. Also wir sind uns teilweise gegenseitig ins Wort gefallen. Ihr kennt das ja von mir. Ich bin ja derjenige, der Fabian, wenn er spricht, ab und zu mal ins Wort fällt. Aber das ging drunter und drüber in der vergangenen Folge. Teilweise gab es dann auch lange Pausen. War wirklich sehr, sehr anstrengend, sich das anzuhören. Also inhaltlich sowieso, aber technisch nun auch noch. Und es kam, ich will das mal kurz erklären, weil wir ja getrennt voneinander aufzeichnen. Du warst letzte Woche noch in Hamburg, noch nicht in Kapstadt, aber trotzdem waren wir bei der Produktion des Podcasts an unterschiedlichen Orten. Und deswegen nimmt jeder seine Tonspur auf und am Ende wird dann die Tonspur zusammengesetzt. Du schickst mir dann meistens deine Aufnahme und ich bastel das am Computer zusammen und dann entsteht eine neue Anstoßfolge. Und irgendwie gab es eine technische Verzögerung, ein Delay. Und das habe ich bei der Postproduktion, also beim Zusammensetzen der Spuren, nicht mitbekommen. Und deswegen ist diese doofe Panne passiert. Wir geben uns ganz große Mühe, dass das heute nicht wieder vorkommt.
Wir haben einen Fehler gemacht und das tut uns leid.
Ja, genau. So, aber jetzt wirklich weiter mit Fußball, ne? Ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass hier nicht immer alles perfekt ist. Aber das war richtig scheiße.
Definitiv. Richtig scheiße kann man ja eigentlich sagen. war auch der Rückrundenstart des SC Paderborn bei Holstein Kiel. Da bist du ja gewesen. Wollen wir damit einsteigen? Weil diese Eindrücke, kann ich mir vorstellen, sind wahrscheinlich noch am präsentesten, oder?
Ja, können wir machen, genau. Also Holstein Kiel hat er gewonnen, 2-0. Kiel ist ja sonst die Mannschaft, die die meisten Großchancen liegen lässt in der zweiten Liga. Aber gestern war Kiel echt mega effektiv. Mit der ersten Chance ist dann auch gleich das erste Tor entstanden. Steven Skripski, 19. Minute 1-0. Und dann in der zweiten Halbzeit Lasse Rosenbohm, 67. Minute 2-0. Kiel hatte deutlich weniger Ballbesitz, 38%, aber war defensiv sehr stabil. Mit Setz, der ein guter Abwehrchef gewesen ist, mit Ivesic und auch mit Nekic. Dazu Tolkien, der Linksverteidiger, der auch immer ja so eine Art Viererkette oder auch Fünferkette dann mit den drei eben erwähnten Spielern geformt hat. Also Kiel war kompakt und hat da wenig gegnerische Chancen zugelassen. Und Holstein Kiel ist, wie du das ja auch vorhergesagt hast, erfolgreich ins Jahr 2026 gestartet. Du hast ja sogar gesagt, die Kieler werden noch ein Wörtchen mitreden im Kampf um den Aufstieg. Mich haben sie jetzt, ehrlich gesagt, nur mit ihrem Umschaltspiel und mit ihrer defensiven Stabilität überzeugt. Ansonsten ging da mit dem Ball auch nicht so viel. Aber es hat gegen Paderborn gereicht. Und ich will es mal so sagen, ich habe am Wochenende noch ein zweites Fußballspiel gesehen. Das war am Tag davor, am Samstag in der dritten Liga, Hansa Rostock gegen Erzgebirge Aue. Das Spiel hat mir ehrlich gesagt, und das meine ich ganz ernst, besser gefallen als gestern die Partie zwischen Kiel und Paderborn.
Okay, trifft mich natürlich in Mark und Bein. Nein, aber also kann ich mir logischerweise vorstellen, du hast beide Spiele gesehen. Was ich, glaube ich, ganz gut finde oder beziehungsweise was mich überzeugt hat, ist die Umstellung von der Dreier- respektive Fünferkette auf diese Viererkette, um diese Kompaktheit in der Defensive noch weiter zu formen. Und ich glaube eben, dieses vor allen Dingen sehr, sehr junge Potenzial oder ganz generelle Potenzial im Kader der Kieler. Ich glaube, das musste noch so durch ein paar Säulen gestärkt werden. Also so diese sozusagen Leader im Team, die Verantwortung übernehmen, habe ich, glaube ich, in den vergangenen Folgen im vergangenen Jahr auch gesagt. Ich glaube, du brauchst diese Säulen, an denen du dich vielleicht mal in schwächeren Momenten orientieren kannst, sozusagen Leuchttürme. Und ich glaube, die hat Holstein gewonnen. Wie waren denn deine Eindrücke von Tohumcu und Meffert, die ja Neuzugänge. Also ich glaube, der 19-jährige Stürmer wurde auch noch in der Schlussphase eingewechselt, aber ja, hat wahrscheinlich Kupovic, nicht mehr entscheidend eingreifen können.
Ja, Meffert war gewohnt ballsicher, ist derjenige gewesen, der da im defensiven Mittelfeld dann auch auf den Ball von den Innenverteidigern zugespielt bekommen hat. Relativ geringe Fehlerquote. Ich würde mal sagen, das war eine solide 3. Tohumcu, der war ja mit ihm gemeinsam in der Mittelfeldzentrale, also Kiel ist mit einer neuen Mittelfeldzentrale mit Tohumcu, mit Meffert aufgetreten. Den fand ich ein bisschen wild, der war nicht ganz so ballsicher, hatte jetzt auch keine mega guten Aktionen nach vorne, zumindest keine, die mir hängen geblieben sind. Ich finde es bei Kiel ja immer dann gefährlich, wenn Skripski am Ball ist, und der ist ja nun nicht neu, ganz im Gegenteil, das ist einer der dienstältesten Spieler bei Holstein Kiel, weil der beherrscht das Umschaltspiel und immer wenn Skripski den Ball schnell nach vorne treibt, Terkelsen hat das auch gut gemacht, der hat mir auch gut gefallen, dann wird es gefährlich. Tohumcu eher unauffällig und Meffert auffallend gut, weil er eben so sicher am Ball war.
Möglicherweise lag das auch noch daran, dass er, glaube ich, jetzt nicht mit im, beziehungsweise ich weiß, dass er nicht mit im Trainingslager war, weil er noch einen grippalen Infekt hatte, also vielleicht noch Anpassungsschwierigkeiten. Skripski noch den Vertrag verlängert. Ich glaube, das kann man zu Holstein Kiel sagen. Was ich ganz sympathisch finde, David Setz hatte das ja ziemlich zu Beginn oder eher vielleicht sogar ja so Richtung Mitte der Hinrunde gesagt, dass er glaubt, durch so ein paar Siege in Folge könne Holstein auch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen. Das hat er jetzt nochmal untermauert. Finde ich mutig, aber finde ich auch gut. Und vor allen Dingen, wenn du dir die anderen Ergebnisse anschaust, dann spricht ja auch einiges dafür, dass es wahrscheinlich auch im weiteren Verlauf nicht unbedingt diese Mannschaften gibt, die jetzt da vorne wegmarschieren. Also Paderborn gehört ja auch zu einem Spitzenteam dazu. Aber es gab dann ja auch noch einen Zwischenfall, den du ja auch sehr live dann gesehen hast.
Ja, ich will da gleich zu kommen. Vorher noch was zur Einschätzung von David Setz. Also vor dem Spiel war es so, in der zweiten Liga Kiel war Elfter. und hatte nur einen Punkt mehr als Arminia Bielefeld auf Rang 16. Das war der Tabellenstand bei Anpfiff. Gefühlt ist es nicht mehr so, dass die halbe Liga um den Aufstieg spielt wie vor einem Jahr, sondern die halbe Liga spielt gegen den Abstieg. Jetzt ist Kiel 10., hat 23 Punkte und ja, Bielefeld ist immer noch 16. mit 19 Punkten. Also der Blick nach unten sollte nicht vernachlässigt werden bei Holstein Kiel. Ja, den Zwischenfall, den hast du angesprochen. Kevin Brackelmann wurde 10 Minuten behandelt. Der ist mit Lasse Rosenboom, mit dem Kieler, zusammengekracht. Rosenboom hat ihn unterbaut, sagt man dann immer. Also die sind beide in einen Luftzweikampf verwickelt gewesen. Und dann ist Brackelmann ja über den Rücken von Rosenboom gefallen. Beim Judo würde man wahrscheinlich sagen, Judo-Rolle oder so ähnlich. Und ist dann ganz, ganz ungünstig aufgekommen, nämlich mit dem Nacken auf dem Boden aufgekommen. Und dann war er offenbar sehr schnell bewusstlos. Die Hektik war sofort spürbar, das Spiel wurde unterbrochen. Dann sind die Sanitäter relativ schnell mit einer Trage auf den Rasen gekommen. Dann haben sich die Paderborner Spieler eingehakt, ganz dicht um den am Boden liegenden Mitspieler versammelt. Auch die Spieler von Holstein Kiel standen da. Es war mucksmäuschenstill im Stadion. Und ich hatte sofort ja so EM Gedanken an 2021, an die Szene mit Christian Eriksen, dem dänischen Nationalspieler, der ja sogar mit einem Herzstillstand mehrere Minuten weg war. Und ich habe erst überhaupt nicht erkennen können, wer da lag, weil die Wiederholung, wir haben ja so Bildschirme auf unseren Reportertribünen, lief einmal. Und da habe ich dann aber auch nicht so genau hingeguckt und mir fehlte dann halt auch die genaue Einordnung, um erkennen zu können, wer da liegt, und logischerweise aus ethischen Gründen zoomen die Fernsehkameras dann da auch nicht ran, wenn ein Spieler am Boden liegt und offenbar große gesundheitliche Schwierigkeiten hat, und deswegen war ich teilweise dann auch 7-8 Minuten im Unklaren, und kurz bevor dann Kelvin Brackelmann mit der Trage vom Platz getragen wurde, war mir dann auch klar, dass er es war. Und die gute Nachricht, er hat sich bei Instagram geäußert und hat gesagt, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Er war im Kieler Krankenhaus, da ist ein CT durchgeführt worden und er hat die Nacht bereits wieder mit seiner Familie verbringen können, hat er bei Instagram geschrieben. Und er dankt der SCP-07-Family, also das ist dann offenbar der gesamte SC Paderborn, und er dankt auch den Medis. Und auch den Fußballfans für die Anteilnahme. Die Medis sind die Mediziner. Also Kevin Brackelmann hat seinen Wortwitz auf jeden Fall wieder. Und das ist eine gute Nachricht. Ich glaube, die beste Nachricht gestern Nachmittag.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich tatsächlich ein Schockmoment. Und das klingt immer so floskelhaft, wenn man so sagt, so der Sport tritt an dieser Stelle in den Hintergrund. Aber am Ende des Tages geht es ja tatsächlich darum, dass es allen gut geht. Und sowas will man natürlich überhaupt nicht erleben. Also von daher vielleicht ein bisschen Glück im Unglück, oder?
Ja, so würde ich es auch mal sagen. Also es gibt noch keine genaue Diagnose, aber wenn du so auf das Genick knallst und dann auch noch bewusstlos bist, also alleine die beiden Beschreibungen lassen ja auf eine schwerwiegende Verletzung deuten, und da könnte man ja auch ganz, ganz heftig erwischt werden, aber bei ihm scheint es eine harmlosere Variante zu sein. Er scheint, ja, wie er es auch schrieb bei Instagram, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, und das ist ja dann auch eine positive Nachricht. Weiter spekulieren müssen wir da, glaube ich, nicht, aber es war eine heftige Szene gestern, kurz vor Schluss, also boah. Da wird einem dann auch ganz anders, und du hast im Stadion wirklich kaum noch was gehört. Also alle waren völlig in sich gekehrt und haben gehofft, dass es dem Paderborner Spieler wieder gut geht und dass der auf die Beine kommt. Und als er dann auf der Trage fixiert war und die Sanitäter ihn auch vom Rasen getragen haben und er dann offensichtlich auch bei Bewusstsein gewesen ist, kam dann auch so leichter Applaus auf, und ja, von da an war vielleicht dann auch die Erleichterung spürbar bei den Zuschauern.
Ja, definitiv. Ich weiß ja, dass du es nicht so gerne magst, über Zweitliga-Fußball zu sprechen, außer logischerweise beruflich. Übrigens ganz witzig, ich habe gestern dich auch gehört. Ich habe ja die Sportschau-App geöffnet und habe dann den Stream angeschaltet, als ich hier im Auto unterwegs war. Habe gesagt, so, mal gucken, wer da heute dieses Spiel kommentiert. Und dann warst du das, habe ich mich natürlich sehr besonders drüber gefreut. Also beruflich sprichst du ja gerne über Holstein Kiel, in diesem Podcast ja nicht so gerne, weil Zweitliga-Fußball ist ja nicht so deins. Wollen wir deshalb in die Erstliga gehen?
Ja, jetzt könntest du auch sagen, Erstliga-Fußball ist vielleicht auch nicht mehr lange meins, weil mein Lieblingsverein, der FC St. Pauli, befindet sich ja gerade auf dem letzten Tabellenplatz in der ersten Liga.
Ja, das stimmt.
Ja, wir können aber ja auch da vielleicht chronologisch rückwärts vorgehen, denn das aktuellste in der Bundesliga ist ja die Entlassung von Dina Topmöller bei Eintracht Frankfurt. Also die Bundesliga hat keinen Dino mehr, zumindest keinen auf der Bank von Eintracht Frankfurt. Und die Entlassung wurde von Markus Krösche ja damit begründet, dass es Topmöller nicht geschafft habe, die Abwehrprobleme, die eklatanten Abwehrschwächen bei Eintracht Frankfurt in den Griff zu kriegen. Es sind 39 Gegentore in nur, wie viele Bundesligaspiele haben wir jetzt? 18 Bundesligaspielen?
Ja.
Sind es 18? Ja, es sind 18. Und 56 Gegentore in allen Wettbewerben. Also wenn man noch die Champions League und auch den DFB-Pokal hinzunimmt, das sind natürlich krasse Zahlen. Und Koch und Theat und Christensen, die sich ja wahrscheinlich dann am ehesten angesprochen fühlen dürfen, die erreichen auch nicht mehr das Leistungsniveau der vergangenen Saison. Aber sag du doch erstmal, wie du diese Entlassung bewertest, weil ich habe da eine ganz klare Meinung zu, aber ich möchte erstmal deine hören.
Ja, finde ich ganz witzig, weil ich habe mich auch gefragt, du hast ja auch häufig so eine Meinung, so nach dem Motto, wo kommt ihr eigentlich her, wer seid ihr eigentlich, und habe mich auch gefragt, wie so deine Meinung dazu ausfällt. Ich habe auf jeden Fall die Meinung, dass ich denke, und ich habe das glaube ich auch schon mal auch in einer vorvergangenen Folge gesagt, dass ich finde, dass ein häufiger Unruheherd Arthur Theat ist, der häufig Linksverteidiger spielt, aber auch in der Zentrale auf der linken Seite bei Eintracht Frankfurt spielt, viele Fehler macht, häufig Fouls zieht, und ich finde, genau, die Frage nach dem Anspruch, beziehungsweise Anspruch und Wirklichkeit. Und wer seid ihr eigentlich? Und ist Eintracht Frankfurt nicht auch logischerweise, das ist ja auch dieses Konzept von Markus Krösche, junge Spieler verpflichten, die dann für viel Geld meistens nach einer Saison wieder zu verkaufen und entsprechend logischerweise auch im dauerhaften Umbruch leben. Das ist wie so eine, ich sag mal, so eine Sechser-WG, wo nach einem Semester dann im Prinzip aber auch drei wieder ausziehen und gefühlt vier wieder einziehen. Und du irgendwie hoffst, dass da trotzdem diese Community am Leben bleibt. Und so finde ich, ist eigentlich Dino Topmöller ja logischerweise auch sehr, sehr erfolgreich gestartet. Und meine Frage ist die, ist Eintracht Frankfurt wirklich ein Verein, der jetzt dauerhaft, jetzt schon, sag ich jetzt mal, den Anspruch haben sollte, in der Champions League zu spielen? Weil auch gleichermaßen Verletzungspech in der Hinrunde, Johnny Burkhardt war lange verletzt, Can Uzun war lange verletzt, der phänomenal gestartet ist, aber dann auch irgendwie wahrscheinlich durch Überlastung einen kleinen Einbruch hatte und so weiter und so fort. Also von daher, es gab viele Leistungsträger in diesem Team, die dann eben auch nicht dauerhaft zur Verfügung standen, gepaart mit vielleicht ja auch noch weniger Erfahrung im Sinne von eingespielt sein, weil eben die Mannschaft, diese WG dauerhaft verändert wurde. Also von daher finde ich diese Entscheidung ein bisschen überhart, weil man natürlich auch sagen kann, schauen wir auf die Tabelle, bei Eintracht Frankfurt ist ja noch nicht viel passiert. Sie sind jetzt Siebter, haben 27 Punkte, sind 2 Punkte hinter Bayer Leverkusen, sind 5 Punte hinter RB Leipzig, wo ich denke so, das ist so dieses, was du häufig über den FC Augsburg gesagt hast. Wer seid ihr eigentlich und wo wollt ihr eigentlich hin? Und ist Dino Topmöller tatsächlich dieser Trainer, bei dem man so sagt, da sind die Ziele oder die Saisonziele möglicherweise und der Anspruch nicht mehr vereinbar mit dem Ist-Zustand? Also von daher, meine Tendenz oder mein Gefühl sagt, wenn man vor allen Dingen auch so diese Nachfolgernamen hört, wie Edin Terzic, Xavi Alonso und dieses Krösche kocht schon wieder und so dieses, sind sie tatsächlich schon dieser Verein, der in den nächsten Jahren um die Champions League mitspielen soll, also Jahr für Jahr? Oder ist Eintracht Frankfurt möglicherweise auch ein Verein, der dann auch mal in der Champions League spielen kann, wenn sie ein bisschen überperformen, aber vielleicht auch in der Europa League oder in der Conference League zu Hause sein können, in Anbetracht der Konkurrenz? Also das ist meine Meinung.
Ja, ich bin da sogar noch kritischer. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Frankfurter jetzt nach 2,5 Jahren Topmöller rausgeschmissen haben. Die Frankfurter können eigentlich froh sein, wenn sie alle 2 bis 3 Jahre mal in der Champions League spielen, weil immer die besten Spieler verkauft werden. 2023, 2024, genau. Kolo Muani für 95 Millionen Euro vor einem Jahr, also im Winter, Im Januar 2025 ist Umar Marmoush für 75 Millionen Euro verkauft worden. Jetzt im Sommer, also vor dieser Saison, ist Ugo Ekitike für 95 Millionen Euro verkauft worden. Tuta, ein stabiler Abwehrspieler, ist dann auch verkauft worden, ging für 15 Millionen Euro nach Katar. Ich will jetzt nicht mit Jovic, Rebic und Alea anfangen, das liegt 5 oder 6 Jahre zurück, aber Eintracht Frankfurt hat es sich ja auf die Fahne geschrieben, Spieler groß zu machen, sie für internationale Topclubs interessant zu machen, sie auszubilden und dann für viel Geld zu verkaufen. Kolo Muani, Marmoush und Ekitike sind die bekanntesten Beispiele. Und du hast das schön beschrieben, das ist ein permanenter Umbruch. Und diese Sechser-WG ist, finde ich, das perfekte Bild, das die Eintracht skizziert. Ich weiß gar nicht, wie man da jetzt den Trainer entlassen kann. Ja, die Anzahl der Gegentore ist heftig, aber der 7. Tabellenplatz ist jetzt nicht der 12. oder 13. Da ist kein Verein, der jetzt plötzlich ins untere Tabellendrittel durchgereicht wurde und jetzt in Abstiegsgefahr ist. Also, und die Frankfurter spielen noch in der Champions League, auch wenn sie aus dieser XXL-Gruppenphase nicht rauskommen werden und sich nach der Vorrunde dann nach dieser aufgeblähten Gruppenphase verabschieden müssen. Aber die Champions League im Jahr eines Umbruchs ist dann vielleicht auch ein Wettbewerb, an dem sich die aktuelle Frankfurter Mannschaft so ein bisschen verhoben hat. Ich verstehe das überhaupt nicht. Was ist mit den Ansprüchen von Eintracht Frankfurt passiert? Wie kann man in einer Saison, die jetzt okay ist, die noch nicht verloren ist, die aber auch nicht überragend ist, aber in der selbst die erneute Champions-League-Teilnahme noch möglich ist, wie kann man in der aktuellen Phase Dino Topmöller entlassen? Ich finde das ganz, ganz merkwürdig und das weckt bei mir den Eindruck, als wäre zumindest der Entscheidungsträger Markus Krösche ein bisschen abgehoben und hätte den Sinn für die Realität verloren. Ansonsten hätte er nie auf die Idee kommen dürfen, Dino Topmöller jetzt nach dem ersten Spieltag der Rückrunde zu entlassen.
Nee, genau. Und vor allen Dingen auch dieses 3:3, wenn wir jetzt mal ein bisschen näher ranzoomen, in Bremen ist ja auch ein Spiel gewesen, bei dem du denkst, so okay, die Mannschaft, die funktioniert, die gibt bis zum Ende alles. Ansgar Knauf hat in der 94. Minute noch den Ausgleich erzielt und wie gesagt, du kannst auch mal in Bremen als Eintracht Frankfurt 3:3 spielen. Also du schießt 3 Auswärtstore, ja, kriegst natürlich auch wieder 3 Hashtag Defensive. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ja auch der Kader, der dir zur Verfügung gestellt wird, den dir dein Manager zur Verfügung stellt, ja auch im Prinzip nur das ist ja deine Handlungsspielmasse. Also das heißt, du natürlich hast du auch irgendwie Mitspracherecht, aber als Trainer meistens ja auch nicht bis zur 7. Nachkommastelle. Und ja, genau, ich sehe das genauso wie du. Ich finde das irgendwie auch überhart, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es ja vielleicht ja zu dem jetzigen Zeitpunkt der Bundesliga-Saison auch noch möglicherweise 2 Teams aus Baden-Württemberg gibt, die vielleicht ja auch noch ein bisschen überperformen, die möglicherweise ja auch noch eine Schwächephase haben. Ich meine, Hoffenheim ist aktuell 3. Ja. Der VfB Stuttgart ist 4. Also damit will ich nur sagen, so, das ist ja auch vielleicht nur eine Phase der Saison und wie du auch richtigerweise gesagt hast, ist ja auch noch relativ viel Wiese vor der Nase, also noch relativ viele Spiele sind zu gehen, viele Spieltage voraus, also von daher, kann ich auch nicht verstehen, weil ich vor allen Dingen gerade so die Spielweise in der vergangenen Saison und die Art und Weise, wie Dino Topmöller auch zu Eintracht Frankfurt gefunden hat, ja auch eine relativ, schwächere Anfangsphase zu seinem Saisonbeginn und die Mannschaft, finde ich, auf einen guten Kurs gebracht hat, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn du, wie gesagt, dann auch, also Xabi Alonso, ne, wird ja auch diskutiert.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Marco Rose ist jetzt der Name, den ich gelesen habe. Ja. Aber Alonso, kurz nach dem Aus bei Real, nein. Der ist auch eine Nummer zu groß für Eintracht Frankfurt.
Ja. Genau, definitiv. Und dann hörst du irgendwie sowas wie Sandro Schwarz, weil er da irgendwie noch eine Wohnung in der Nähe von Frankfurt haben soll. Wo ich dann auch denke, so, wie gesagt, immer im Vergleich zu.
Was du alles hörst in Kapstadt. Ich habe heute auch wenig Sportportale gelesen. Der Name Rose, der ploppte ja bereits am Wochenende auf. Also Sandro Schwarz kommt jetzt völlig neu für mich um die Ecke. Eine Sache noch, die man...
Aus der kalten?
Aus der kalten Büchse, genau. Eine Sache noch, die man Topmöller vielleicht vorwerfen kann, das ständige Wechselspiel auf der Torhüterposition. Kawa Santos, Michael etc. Mein Eindruck ist, ohne da jetzt wirklich so dicht dran zu sein, dass darunter die Leistung beider Keeper leidet und keiner jetzt wirklich so stabil ist. Aber ja, also wir sind uns ja einig und können beide nur den Kopf schütteln, nachdem jetzt Dino Topmöller am vergangenen Wochenende als Tabellensiebter von Eintracht Frankfurt entlassen worden ist. Und du hast es ja auch richtig gesagt, wer hat die Mannschaft zur Verfügung gestellt, wer hat ihm die Mannschaft hingestellt? Das ist Markus Krösche und der hat ja immer einen nach dem anderen aufstrebenden Star verkauft. Das sind alles Offensivspieler gewesen. Ja, die Defensive ist ja dann nicht so gerupft worden, wobei Tuta, ich habe es erwähnt, ist im Sommer nach Katar gewechselt. Ich finde es merkwürdig. Und ja, sagt uns doch gerne, wie ihr den Trainerabschied von Dino Topmöller bei Eintracht Frankfurt bewertet. Ihr könnt uns gerne schreiben, bei Instagram beispielsweise. Anstoß-Podcast ist unsere Adresse. Eine PM an uns, eine persönliche Mitteilung oder eine DM, eine Direktmitteilung. Das wär's. Oder ihr könnt das ja auch auf andere Art und Weise an uns herantragen. Das gute alte Fax funktioniert auch immer noch
Post.
Bei uns. So viel sei verraten. So, wie machen wir weiter? Vielleicht mit
Ich wollte noch ganz kurz eine Sache zur Torwart-Situation sagen, aber auch das war ja, ich sag mal, nicht alles ganz freiwillig. Da erinnern wir uns an die Verletzung von Kevin Trapp. Dann ist Kawa Santos ins Tor gekommen und hat, ich sag jetzt mal, so ein bisschen überperformt. Dieser übergroße brasilianische Torhüter hat sich dann ja wiederum selber auch verletzt. Und vor dem Hintergrund wurde dann natürlich nach dem Abgang von Kevin Trapp auch familiär bedingt zum FC Paris und wegen der Liebe, seine Modelfreundin, die ja in Paris wohnt, wurde sozusagen dann, hat man ihm den Gefallen getan, dass er die Freigabe bekommt. Und dann musste man aber irgendwie noch einen zweiten starken Torhüter holen und hat dann ja erstmal Zetterer aus Bremen verpflichtet und Kawa Santos eigentlich nach dessen, ich meine, Kreuzbandgenesung wieder eingesetzt, der aber wiederum an die alten Leistungen nicht sofort wieder rankam. Also damit will ich nur sagen, so, das ist ja auch nicht, dass der sagt so, ach, ich gönne mir jetzt mal den und den mal den und so ein bisschen Pokal- und Ligatorhüter, sondern das lag ja auch an der Performance des jeweiligen Torhüters. Also auch da finde ich, kann ich sozusagen auch diese Entscheidung nachvollziehen und nachdem Kawa Santos, nachdem er ja zuvor überperformt hat, dann in dieser Saison eher unterperformt hat, hat er gesagt, okay, dann hole ich jetzt eben eher diesen eingespielten Zetterer rein, weil der in Bremen ja Stammtorhüter war. Also von daher auch das kann ich verstehen.
Ja, aber nach
verstehen.
Der Winterpause ist ja gerne wieder der Wechsel von Zetterer zurück zu Kawa Santos vollzogen worden und es ist ja jetzt keine lange Winterpause gewesen. Also der Wechsel rückwärts. Kawa Santos hat tatsächlich spektakulär gehalten, aber hat auch immer mal wieder krasse Patzer gehabt in der vergangenen Saison. Ich glaube, in ihm sehen die Frankfurter eben auch einen besonderen Torhüter. Der fällt ja auf. Also er ist ein großer Brasilianer noch dazu. Es gibt nicht so viele brasilianische Torhüter auf Weltklasse-Niveau. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die Frankfurter da auch schon so vor ihrem geistigen Auge einen Transfer gesehen haben, den man vielleicht dann auch für viel, viel Geld, vielleicht nicht für ganz so viel Geld wie die Offensivspieler, aber für viel Geld in die englische Premier League verkaufen kann. Und vielleicht ist deswegen auch Kawa Santos derjenige gewesen, der bei Eintracht Frankfurt dann erstmal vorangestellt worden ist. Gut, Spekulation, aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ich wollte mit dir über das Hamburger Derby sprechen oder in dem Fall vielleicht sogar noch über das Spiel des FC St. Pauli bei Borussia Dortmund. Hast du das mitbekommen? Dass Friedrich Merz da war, der Kanzler war im Stadion an der Seite von Aki Watzke, der Bundeskanzler hat den FC St. Pauli bei Borussia Dortmund gesehen. Hast du das mitbekommen?
Ja.
Und hast du auch dieses Bild gesehen? Das war so ein Schnittbild im Fernsehen. Ich glaube, Jörg Dahlmann hätte, als er noch bei RAN gearbeitet hat, große Freude gehabt, das zu kommentieren. Friedrich Merz nickte weg. Friedrich Merz war so ein bisschen an der Seite von Aki Watzke eingenickt. Man sah ihn auf der Tribüne mit dem schwarz-gelben BVB-Schal, aber er war weggenickt. Er ist einfach eingepennt. Dabei war das ein sehr, sehr spektakuläres Spiel.
Und schauen Sie mal oben, der Merz, der Friedrich, der Kanzler, der nickert weg. Und Watzke, der kann's nicht fassen und stupst ihn an. Mensch Merz, ruft er, wach auf, hier ist gerade das Siegtor gefallen.
Ja, aber so es ungefähr, gibt ja ne? Leute, die können auch bei so einer Geräuschkulisse und das Dortmunder Stadion gehört ja tatsächlich zu den lautesten in der Fußball-Bundesliga, ganz gut abschalten. Ich kann beispielsweise im Flugzeug, da ist es ja auch sehr laut, ganz gut schlafen. Ich habe auch mal an der Nähe einer Straßenbahn gewohnt oder an an einer Straßenbahn gewohnt, in der Nähe einer Straßenbahn gewohnt. Das ist die richtige Formulierung. Und das hat mich gar nicht gestört. Das ist dann so ein gleichmäßiges Ruckeln. Vielleicht geht Friedrich Merz das so in Fußballstadien. Vielleicht geht er auch einfach nur zum Fußball, damit er mal den Druck des Bundeskanzlers so ein bisschen abstreifen kann und 90 Minuten entspannt ratzen kann. Ist ja sein gutes Recht.
Definitiv. Er kommt doch aus dem Sauerland,
genau, ne? Wie Aki Watzke. Die kennen sich.
Ja.
Sind vielleicht sogar befreundet.
Definitiv. Aber du bist wahrscheinlich nicht weggenickert. Wo hast du es denn verfolgt?
Ja, ich habe es im Radio verfolgt, weil ich war in Rostock.
Am Ticker?
Und ich bin mit einem Kollegen zurückgefahren, der durchaus auch Sympathien für den FC St. Pauli hat. Und es lief die letzte Minute. Und ich habe zu dem Kollegen gesagt, da stand es noch 2-2, pass auf, gleich fällt das Tor für Dortmund. Da meldete sich der geschätzte Kollege Armin Lehmann in der Bundesliga-Konferenz und erzählte von dem Videobeweis, den es ja gab, weil Ricky J. Jones an der wirklich äußersten Strafraumkante ein Dortmunder Spieler, Maximilian Bayer ist es gewesen, gefoult hat. Und die Strafraummarkierung gehört ja zum 16-Meter-Raum. Aber diesen Kreidepunkt musste man wirklich mit der Lupe suchen. Und ich glaube, im Kölner Keller sind alle zur Verfügung stehenden Slow-Mos ganz doll rangezoomt worden, um da eine Verbindung zur Strafraummarkierung zu erkennen, sodass dann Emre Can in der 4. Minute der Nachspielzeit per Foul-Elfmeter das 3-2 für Borussia Dortmund erzielt hat. Ich finde ja, dass sich kübelweise Pech über den FC St. Pauli entladen hat bei diesem Spiel. Das ging ja schon damit los, dass den St. Paulianern selbst nach VAR-Eingriff ein Elfmeter genommen wurde. Und nach 16 Minuten hat Nico Schlotterbeck Arkadiusz Pirker umgesenzt. Im Anschluss hat selbst BVB-Trainer Niko Kovac von einem ziemlich harten Foul gesprochen. Also wenn Schlotterbeck nach einer Viertelstunde rot gesehen hätte, hätte sich keiner beschwert. Zumindest Kovac, sein Trainer, hätte sich nicht beschwert. Ja, und dann am Ende halt VAR-Pech. Dortmund gewinnt 3-2. St. Pauli war ganz stark in der zweiten Halbzeit. 0-2 zurückgelegen. Dann das 1-2, später das 2-2 erzielt. Und gegen Wolfsburg am Mittwoch war es ja auch schon so, da war St. Pauli beim VfL, bei unseren Wölfen, im zweiten Durchgang das bessere Team und hat durch einen Abwehrfehler, weil drei Spieler den Raum verteidigt haben und keiner bei Pecinovic war, das Spiel durch ein spätes Gegentor in der Schlussphase noch mit 1-2 verloren. Soll ich dir mal eine steile These verraten?
Ja.
Wer so viel Pech jetzt hat, zweimal hintereinander, gleichwertig, teilweise besser gewesen ist als der Gegner und trotzdem mit 0 Punkten aus diesen beiden Spielen, aus dieser englischen Woche rausgeht. Wer so viel Pech hat, bei dem kehrt das Glück zurück. Und ich habe ein gutes Gefühl. Ich hab das Gefühl, dass St. Pauli am Freitag das Derby gegen den HSV gewinnen wird. Weil die Leistung stimmt, weil das ganze Fußball-Karma gerade nicht stimmt, aber das Karma feiert sein Comeback am Freitag. Das Karma kehrt zurück und der FC St. Pauli bekommt nach haufenweise Pech jetzt wieder ein bisschen Glück verabreicht. Und deswegen glaube ich, dass St. Pauli das Derby gegen den HSV gewinnen wird.
Bist du vor Ort?
Ja, ich bin vor Ort. Ich gucke es mir vor Ort an. Ich arbeite nicht, ich gucke es mir an und ziehe mich warm an, denn es soll zwischen -2 und -6 Grad warm werden am Freitag in Hamburg. Was glaubst du denn?
Ist denn mittlerweile der gesamte Schnee geschmolzen?
Der Schnee ist geschmolzen, genau. Es liegen noch so ein paar Brocken so am Straßenrand oder auch bei uns hinten auf dem Rasen. Ich hatte ja in der vergangenen Folge erzählt, dass ich mit meinen Kindern und auch mit Nachbarn ein Iglo gebaut habe. Der Teil war, glaube ich, noch gut zu verstehen. Im Mittelteil gab es ja Probleme, für die haben wir uns entschuldigt. Ich möchte das auch an dieser Stelle noch ein letztes Mal tun. Sorry for that. Und Teile des Iglos sind auch noch erkennbar. Aber im Großen und Ganzen ist der Schnee weg. Und es soll bis Freitag auch keinen neuen Schnee geben.
Müssen wir uns nicht korrekterweise oder beziehungsweise müssen wir nicht um Entschuldigung bitten? Doch eigentlich schon, oder? Du hast gesagt, ich entschuldige mich.
Ach so, okay.
Das ist doch der feine Unterschied. Nein, aber du hast ja gefragt, wie ich das sehe. Ich sehe das eigentlich so, wie ich es immer sehe. Und zwar, dass ich glaube, dass so ein Derby nicht, ob gleich der, ich sag jetzt mal, mannschaftlichen Stärke oder mannschaftlichen Unterlegenheit oder Überlegenheit entschieden wird, sondern ich glaube, dass die Emotionen entscheiden. Also im Prinzip, welche Mannschaft in so einem Derby möglicherweise emotionaler ist, wie sagt man so schön heutzutage, das Stadion anzündet oder eben die Fans mehr euphorisieren kann. Also im Prinzip die Mannschaft, die vielleicht auch mehr gegenhält, besser reinkommt und ich sag mal so vom Leistungsniveau, auch wenn der HSV vielleicht den einen oder anderen Unterschiedsspieler, wie man so schön sagt, mehr hat, glaube ich nicht, dass diese dann so ein Spiel entscheiden werden. Von daher glaube ich, dass es offen ist. Ich glaube, dass St. Pauli diesen Heimvorteil auch ausnutzen kann. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass St. Pauli gewinnt. Vielleicht auch mehr vor dem Hintergrund, dass der HSV ja nun auch nicht in Überperformance gerade ist.
Was die Torschussstatistik angeht schon. Ich glaube, es waren 26-6 Torschüsse am vergangenen Spieltag gegen Gladbach. Aber Endstand 0-0. Und auswärts hat der HSV, meine ich, erst 2 Punkte geholt in dieser Saison. Ich will St. Pauli jetzt nicht größer reden als St. Pauli ist. Ich meine, wir reden über den Tabellenletzten, aber nach den Aspekten, die du genannt hast, kommt ja auch noch das Matchglück dazu und ich glaube, das kippt jetzt wieder in Richtung von St. Pauli. Du merkst aber auch, ich will das unbedingt. Ne? Wenn man so auf so weiche Faktoren setzt, dann hat man keine schlagkräftigen Argumente. Die fehlen mir auch so ein bisschen. Ich könnte es ja auch negativ angehen und sagen, Jackson Irvine fehlt und Utonji ist verletzt und im Sturm, ja, es waren jetzt 2 Tore gegen Borussia Dortmund, aber trotzdem fehlt St. Pauli ja noch ein Stürmer. Und nee, mache ich aber nicht. Ich glaube wirklich, das ist dann eher so ein Gefühl, dass das jetzt wieder in die andere Richtung kippt beim FC St. Pauli nach so viel Pech in Wolfsburg und in Dortmund und das mit Euphorie und Stimmung und Publikum in Fachen, was du gesagt hast, das spielt ja auch eine Rolle, das spielt nicht nur in Derbys eine Rolle, sondern in jedem Bundesligaspiel. Ja. Wenn du mich fragst, was ich tippe, St. Pauli gewinnt, so, das ist meine Prognose.
Genau, und auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, du kennst ja meinen Freund Basti, der da für das Stadion-Catering verantwortlich ist beim FC St. Pauli. Und der hat wiederum auch gesagt, das sind natürlich auch gleichermaßen echt harte Geschichten, weil du auf der anderen Seite logischerweise auch so ein Derby, genau wie St. Pauli, das natürlich auch sehr gut, sehr spielstark zu Beginn der Saison beim HSV im Volksparkstadion gewonnen hat. Genauso kannst du natürlich auch so ein Derby verlieren. Und dann spielst du, meine ich, den Dienstag drauf, dieses Nachholspiel gegen RB Leipzig. Und das könnte natürlich auch schon dann gleich doppelt bitter werden. Also von daher, also ich würde es den St. Paulianern definitiv wünschen, aber ja, ich würde sagen 50-50.
50-50, glaube ich auch, aber am Ende dann 2-1 oder so. Ich will es, ich will es.
Ja, wir glauben dran.
Ich will es. Ja, und.
Bloß nicht in der kommenden Saison wieder gegen Holstein spielen, ne? Aber das wird ja nicht passieren, wenn Holstein aufsteigt.
So, wir haben unsere drei Themen, unsere drei großen Themen abgearbeitet, aber es gibt natürlich noch ein viel größeres Thema, das ist die Kultrubrik. Wärst du bereit dafür?
Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Ich habe mir jetzt ja gerade den Mund fusselig geredet. Ich lehne mich jetzt mal zurück und lass mich von dir überraschen. Fang du doch mal an.
Definitiv. Es gab ja ein riesengroßes Star-Aufgebot von Fußballern. Aber nicht nur in der Fußball-Bundesliga, sondern es gab ja das NBA-Spiel in Berlin. Und da hat sich ja das Who is Who, da hat sich ja im Prinzip die gesamte Fußballprominenz, ob noch aktiv oder passiv, gezeigt. Und ich möchte von dir wissen, welche Fußballprofis, beziehungsweise ehemalige, welche Fußballstars haben sich dort gezeigt beim NBA-Spiel in Berlin. Bist du bereit?
Ja, also es sind ja 3 gewesen, ne? Also die Fotos habe ich auch gesehen. Jürgen Klopp, der...
Hey, noch nicht. Okay, noch nicht.
Thomas Müller und Mats Hummels, aber waren da noch mehr als die 3?
Ja. Also,
okay.
Aber gut, du hast natürlich jetzt dieses Quiz mit deinen Drop-Names, ich sag mal, so ein bisschen ins Wanken gebracht. Also Jürgen Klopp ist schon mal richtig, den hast du anscheinend schon gesehen. Dann streichen wir schon mal die erste Frage. Aber machen wir mal weiter mit Frage 2. Welche dieser Fußballprofis oder ehemaligen Fußballprofis sind beim NBA-Spiel in Berlin gewesen? A. Manuel Neuer. B. Thomas Müller, C. Marco Reus, D. Josua Kimmich, E. Mats Hummels. Welche dieser Fußballprofis sind da gewesen?
Ja, Müller und Hummels.
Müller und Hummels? Einloggen?
Auf jeden Fall, einloggen.
Also Manuel Neuer nicht?
Ich glaube nicht.
Ich glaube schon. Richtig, okay. Ist A. Manuel Neuer, B. Thomas Müller. Übrigens auch recht schick, ne? Also Thomas Müller hat nicht nur den Bart gelernt, sondern auch so ein bisschen den Style. Also vielleicht möglicherweise in den USA eine neue Designerin, Make-up-Artist. Und Mats Hummels, jetzt kommt die entscheidende Frage, war Mats Hummels mit oder ohne Freundin da?
Mit Freundin.
Natürlich, sehr gut. Machen wir weiter. Welche Ex-Weltmeister wurden ebenfalls beim NBA-Event in Berlin gesehen? A. Bastian Schweinsteiger, B. Sami Khedira, C. Toni Kroos, D. Julian Draxler oder E. Fanfrage Leon Goretzka.
Könnten alle gewesen sein. Sag mal, du hast jetzt 5 Namen aufgezählt. Ist es einer oder sind es mehr als nur einer?
Es ist einer. A. Bastian Schweinsteiger, B. Sami Khedira, C. Toni Kroos.
Na gut, diese Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich richtig. Ich bin dort gewesen, allerdings ohne Begleitung und habe auch ein sehr gutes Basketballspiel gesehen.
So, dann noch die entscheidende Frage. Welcher dieser Fußballer ist ebenfalls ein sehr großer NBA-Fan und hat sich dieses Event nicht nehmen lassen? Antwortmöglichkeiten? A. Ilkay Gündoğan, nochmal B. Julian Draxler, C. Marcel Halstenberg. Genau, diese drei sind das.
Ilkay Gündoğan.
Wie kommst du drauf?
Ich meine, dass ich irgendwo in so einem Social Clip Gündoğan gesehen hätte.
Auch diese Antwort ist richtig. Und wir haben noch eine entscheidende Frage. Welcher dieser Fußballer ist ebenfalls dort gewesen? A. Bastian Schweinsteiger, B. Mario Götze, C. Marco Reus, D. Julian Brandt oder E. Kai Havertz?
Ja, Schweinsteiger habe ich ja schon genannt. Den hast du doch als richtig bestätigt.
Ist richtig. Und welcher noch? Also neben Bastian Mario Schweinsteiger.
Götze.
Richtig, ja, B ist richtig. Mario Götze. Du bist also doch sehr gut auch im Boulevard.
Ja, es ist ja ein Basketballspiel, ne? Und das hat mich ja interessiert. Ich habe es nicht gesehen, aber Orlando Magic gegen Memphis, 118 zu 111, war das so?
Ja, absolut.
Die Wagner-Brüder together, Franz hat 18 Punkte erzielt, Moritz hat, glaube ich, jetzt im zweiten Spiel nach seinem Kreuzbandriss 7 Minuten gespielt oder so. Also das sind jetzt alles Angaben ohne Gewähr. Aber das trifft ja auf alles zu, was wir in diesem Podcast sagen.
Fast alles. Hast du dir auch was vorbereitet?
Ja, bei mir geht es nochmal um Eintracht Frankfurt und um die ehemaligen Trainer von Eintracht Frankfurt. Also jetzt nicht um Dino Topmöller, den muss man ja inzwischen auch als ehemaligen Eintracht-Trainer bezeichnen. Über den haben wir ja jetzt ausführlich gesprochen. Es geht um seine Vorgänger. Und ich frage dich, war er Frankfurter oder war er kein Frankfurter? Ich werde dir jetzt, ich glaube, es sind 10 Namen vorlesen und du sagst, ob die Person mal Eintracht Frankfurt trainiert hat oder nicht. Es geht los mit Felix Magath.
Ja.
Hat richtig. Horst Ermantraut.
Horst Ermantraut war auf jeden Fall bei Hannover 96 und hat die Trainingsgruppe 2 dort erfunden, aber er war auch in Frankfurt.
Genau, und auch beim SV Meppen. Er war 2 Jahre, von 1996 bis 1998 Trainer bei Eintracht Frankfurt. Nummer 3, Markus Anfang.
Nein.
Richtig. Nummer 4, Michael Skibbe.
Ja.
Stimmt. Nummer 5, Karl-Heinz Charlie Körbel.
Ja.
Richtig. Da hätte ich gedacht, dass ich dich vielleicht kriege, weil wir alle wissen ja, dass Charlie Körbel für einen Verein mehr als 600 Bundesligaspiele bestritten hat. Und zwar hat er auch noch für diesen einen Verein gespielt, für Eintracht Frankfurt. Aber er war in den 90er Jahren sogar zweimal auch Trainer von Eintracht Frankfurt. Sehr, sehr gut. Der nächste Name, Thorsten Fink.
Thorsten Fink, HSV, Basel. Nee, der war nicht bei Frankfurt.
Stimmt. Christoph Daum.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber gar nicht so lange.
Ist, 54 ist Tage. Mit Frankfurt abgestiegen, ne?
Ja, 54 Tage. Von März 2011 bis Mai 2011. Robin Dutt.
Robin Dutt. Freiburg, Leverkusen, Bremen. War Robin Dutt? Nee, der war nicht bei Eintracht Frankfurt.
Richtig. Thomas Schaaf.
Auf jeden Fall, ja. Auch eine schwierige Geschichte irgendwie so im Rückblick, aber ja, war er auch.
Genau, von Juli 2014 bis Mai 2015. Und der letzte Name, Taifun Korkut.
Taifun Korkut. Natürlich auf dem Zaun bei Hannover 96 nach dem Derby gegen Eintracht Braunschweig vor dem Niedersachsenstadion, wie man so schön sagt, mit dem Megafon gegen die rebellierenden eigenen Fans. Später noch als Interimstrainer bei Bayer Leverkusen, bei Hertha BSC, aber nicht bei Eintracht Frankfurt.
Stimmt, beim VfB Stuttgart war er auch noch. Du hast 10 richtige, stark,
geil,
alles gelöst, ja. Trefferquote von 100%. Du bist in Form, du bist in Natürlich. Derbyform, großartig.
Ich bin in Derbyform, auf jeden Fall. Dann bleibt uns ja eigentlich fast nur noch Musike, oder?
Ja, Musike, genau. Ich hoffe, das gilt am Freitag nicht für den FC St. Pauli, wenn es heißt Late to the Party. Das ist nämlich mein Song und den finde ich ganz cool. Den habe ich vorhin bei Ahoy gehört, Ahoy Radio. Sehr schöner, zumindest was die Musikfarbe angeht, sehr schöner Sender hier in Hamburg. Orla Gartland und Declan McKenney. Ich habe das aufgeschrieben. Ich glaube, es heißt McKenney. Also Orla Gartland und Declan McKenney mit Late to the Party. Zwei Frauen, die einen tollen Song gemacht haben und der hat es verdient, bei uns auf die Liste zu kommen.
Wenn ihr einen coolen Podcast hören wollt, dann seid ihr never too late to the party. Hier seid herzlich willkommen bei Anstoß und mein Lieblingssong der Woche kommt von Bateau, geschrieben, also französisch, B-A-T-E-A-U. Und dann neues Wort Blanc, B-L-A-N-C. Und der Song heißt Flush, F-L-U-S-H, Extended Mix. Und viel Spaß dabei.
Laurent Blanc, ist der gemeint, der Libero der französischen Nationalmannschaft?
Auf jeden Fall. Oder Blanc de Blanc, der schlechte Rotwein, nee, Weißwein ist es sogar. Der schlechte Weißwein von Gauche.
Blanc, Blanc de Blanc. Genau. Bateau ja. Blanc, Flush. Flash ja. Oder Flush?
Ich würde sagen Flush. F-L-U-S-H ist Flush.
Royal Flush. Okay, das war Anstoß. In der wievielten Woche sind wir? KW3 oder so? Egal. Auf jeden Fall, es ist kalt draußen, zieht euch warm an. Und für Fabian gilt, es ist warm draußen, zieht ihr wenig an. Aber das wirst du bestimmt beherzigen.
Auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich freue mich über Feedback. Gerne schreiben. Wir freuen uns über Feedback. Natürlich auch gerne über Instagram oder schreibt uns einfach bei Spotify unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie sagt man so schön, take care, stay healthy und eine schöne Woche. Bis bald.
See you soon.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.